GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de, und in dieser Woche haben wir wieder einiges zu bereden. Wir schauen auf die DTM, auf den Auftakt in Monza, was mir persönlich sehr gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat. Es gab einige Dinge, die mir gut gefallen haben, es gab aber auch, wie gesagt, einige Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, und da schauen wir speziell drauf. Dann schauen wir aufs kommende Wochenende. Schauen wir auf den Porsche Supercup, schauen wir auf die Nürburgring Langstreckenserie und wir schauen über den Teich nach Amerika zu den 6 Stunden of the Glen und zur IMSA WeatherTech Sports Car Championship, was dort alles ansteht und wer dort eben die Nase vorne hat. Das darauf blicken wir eben dann auch in unserer Vorschau da drauf. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Mein Name ist Lukas Storms und wir beginnen mit der neuen Folge GT Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ja, die DTM-Saison 2021. Es ist die neue DTM. Zwar wird es nicht offenkundig kommuniziert, doch es ist die neue DTM. Man kann es wirklich danach vergleichen, wie als wenn man ja vor 20 Jahren dann angefangen hat, eben die neue DTM zu zelebrieren, wie die DTM ihr Comeback gefeiert hat in der Neuzeit, eben von diesen paar Jahren Pause. Und ja, man ist eben von seinem eigenen Konzept ausgewichen und man fährt eben nicht mehr mit eigen konzipierten Autos, wie es halt vor eben Jahren mal vorgesehen war, mit diesen Fahrzeugen, und eben nicht mehr dieses Prototypen-Tourenwagen-mäßige, sondern jetzt fährt man eben Gran Turismo, also GT3, also passt dieses DTM, also Deutsche Tourenwagen Masters, eben auch nicht mehr. Deswegen wäre zumindest mal eine Umbenennung, wie es auch mal geplant war, sinnvoller gewesen, und so hätte man wenigstens die starke Marke DTM, ja, nicht dafür verwenden müssen. Schauen wir mal aufs Rennen und auf das Renngeschehen, was dort passiert ist, oder auf das Rennwochenende generell. Nämlich, wir schauen erstmal auf das Qualifying. Nämlich, Vincent Abril hat am Samstag die schnellste Zeit gemacht mit 1:46.488. Damit lag man aber eben 43.000stel langsamer als die Zeit in der GT World Challenge, die in diesem Jahr gefahren worden ist von Jules Gonnard ebenfalls im Mercedes AMG GT3. Und das wirfte eben ein paar Fragen auf. Ist die schnelle neue DTM ach so schnell? Ja, anscheinend nicht. Denn man fährt einen offenen Restriktor, einen deutlich offenen Restriktor im Vergleich zur GT World Challenge Europe. Und man fährt auch, zumindest zu dem Stand am Samstag, eine deutlich niedrigere Gesamtgewichtslast auf dem Mercedes AMG GT3. Und so muss man einfach sagen, ja, die neue schnelle DTM anscheinend doch nicht so schnell. Man hat ja eben zum Sonntag hin, das kommen wir gleich zum Sprechen, eben die BOP noch geändert. Zwar wird es ein Thema bleiben in dieser Saison DTM, und da kommen wir auch später dann noch zu den Pro und Kontras, die ich eben ansprechen wollte, dass es eben noch im Verlauf der Saison eben noch ein Problem wird. Genaueres sage ich euch eben gleich noch. Ja, und da kommen wir auch noch dann zu den weiteren Qualifying-Ergebnissen. Eben Daniel Roncadella, Mercedes auf Platz 2, Lukas Auer, Mercedes auf Platz 3 und Maximilian Götz auf Platz 4 im Mercedes. Also die BOP zumindest am Samstag nicht so ausgeglichen. Dann der beste Nicht-Mercedes war Esteban Move im Lamborghini von T3 Motorsport, dann der weitere Mercedes von Philipp Ellis und der beste Ferrari mit Liam Lawson auf Platz 7. Audi und BMW waren mehr chancenlos, Audi mit Nico Müller im besten Qualifying-Ergebnis am Samstag eben auf Platz 8 und der beste BMW kam erst tatsächlich, da muss man weiter runterblättern, auf Platz 15, und da reihten sich eben Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und Timo Glock, also die 3 BMWs eben hinten an. Rennen 1, dann der DTM mit einem, ja, sehr einseitigen Rennverlauf, wenn man das so sehen möchte. Vor den Boxenstops eben noch ganz weit vorne Vincent Abril, doch man hat eben rausgefunden, dass frühere Boxenstops eben einen deutlichen Vorteil haben, und das hat sich auch über das ganze Wochenende so gezeigt, und man hat auch gesehen, es gibt beim Boxenstopp auch einige Vorteile, nämlich das hat man auch bei Ferrari gesehen, bei Liam Lawson, Da gibt es einen speziellen Trick, den die Ferrari-Jungs von AF Corse eben anwenden, nämlich, dass eben man den Reifen vorher ja vom Rad nimmt, also den Reifen wechselt, zum Beispiel vorne, man fängt vorne an, man nimmt den Reifen runter und dann geht der mit dem Schlagschrauber nach hinten, wechselt dann den Reifen komplett mit seinem Kollegen und dann geht er wieder nach vorne und macht den anderen Reifen dann drauf. Liegt darauf zurück, dass der Ferrari eben deutlich weniger Umdrehung braucht bei der Radmutter, um eben das Rad zu lösen. Und vor allen Dingen ist die Mutter direkt auf dem Auto drauf und nicht eben auf, also auf der Felge drauf und nicht eben, ja, muss man die an dem Schlagschrauber direkt drauf machen. Das eben bei den anderen Fahrzeugen wie Audi, das ist bei BMW so, das ist auch bei Lamborghini so und bei Mercedes ist das eben nicht so und auch bei Ferrari nicht und das ist eben ein großer Vorteil für die beiden. Auch liegt es dann darauf, wie schnell die Stands sind, also wie schnell das Auto von den Stands runtergeht. Bei Mercedes dauert es relativ lang, bei Ferrari knallt das Auto einfach runter und man kann direkt losfahren. Auch wieder so ein Vor- und Nachteil, was man alleine am Boxenstopp hat. Auch war der Vorteil eben bei Ferrari dann am Sonntag, am Samstag, dass man eben, ja, von der BOP her sehr gut eingestuft war, ja, und im Qualifying das eben nicht so gezeigt hat und somit dann Rennen 1 mit Liam Lawson zwar sehr stark gewonnen hat, aber das auch dann verdient. Im Qualifying 2, da hat man ja die BOP dann geändert zum Sonntag hin. Da hat man Audi-Zugeständnisse gemacht, die durften 15 Kilo ausladen. Da hat man BMW-Zugeständnisse gemacht, die durften eben den Ladedruck anpassen. Und Mercedes durfte eben 30 Kilo zuladen. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Calvin van der Linde, das Geburtstagskind, zu diesem Tag, dann am Sonntag mit der Pole Position 1:46.604. Im Vergleich zum Qualifying Nummer 1 sind wir langsamer, auch wieder 2 Zehntel. Und das liegt natürlich auch, dass man die stärksten Autos daneben eingebremst hat. Dahinter Liam Lawson schon mit einer 1:46.682, also ziemlich knapp. Und dann Sheldon van der Linde auf der 3, also das Ganze etwas ausgeglichener. Mercedes hat sich so ab Platz 6 eingereiht, also einreihen müssen. Mit Vincent Abril, Lucas Auer, Maximilian Götz, Daniel Hunkadeja und Philipp Ellis. Also das von Platz 6 bis Platz 10, wo man sich da einreihen musste. Ja, in Rennen 2 hat sich auch wieder gezeigt, ein früherer Boxenstopp macht ein Rennen sehr viel aus. Das hat man gesehen, eben viele sind schon ab Runde 5 reingegangen. Das ist jetzt eine Neuregelung, ab der 5. Runde darf man erst in die Boxengasse. Und und das haben auch viele ausgenutzt. Zum Beispiel nämlich Marco Wittmann, das war der größte Gewinner in diesem Rennen, von 11 auf die 5. Position gefahren mit seinem Falkenhorst BMW. Und dann eine sehr starke Leistung, sogar vor Philipp Ellis gewesen. Und das, von eben weit hinten gekommen, der Marco Wittmann. Und das hat es mal wieder gezeigt, wie gut, so ein sehr schneller früher Stopp ist tatsächlich in der DTM. Dann auf Platz 1 eben gewonnen am Sonntag ist Calvin van der Linde, hat die Sache zwar später gestoppt, aber eben vom Anfang an her sehr schnell von dem Rest weggefahren. Dann gab es ja noch eine Kollision zwischen Liam Lawson und Nico Müller, aber das sorgte natürlich auch dafür, dass es ein paar zeitliche Differenzen gab. Also Calvin van der Linde konnte vorne seine Zeiten fahren, während hinten man kämpfen musste und dadurch natürlich viel Zeit verloren hat. Lucas Auer auf der F3 und das in seinem Mercedes-AMG Team Winward, also der beste Mercedes dann auf 3 am Sonntag, und Sheldon van der Linde, der BMW, dann der beste BMW auf der 4. Position. Der beste Nicht-BMW oder Mercedes oder Audi, also das beste nicht-deutsche Fabrikat, sagen wir es mal so, Alexander Albon im Ferrari 488 GT3 von AF Corse und das eben auf der 7. Position. Ja, lief eben ein bisschen unter dem Radar. Alexander Albon, eben Liam Lawson zum Einstand wirklich einen besseren Job gemacht. Hab mich selber auch überrascht. Hab gedacht, Alexander Albon würde in dem Ferrari einen deutlich besseren Job machen. Erstmal als Liam Lawson. Aber ja, Liam Lawson dann doch mit einer stärkeren Performance unterwegs. Und das, ja, fordert natürlich auch Alexander Albon. Schauen wir auf die Frauen. Sophia Flörsch am Sonntag vor Esme Hawkey. Generell muss ich sagen, keine so starke Leistung von den beiden Frauen, aus, Name von Esme Hawken, muss man sagen, dass sie am Samstag ziemlich gut unterwegs war, an der Anfangsphase dann doch sehr gut, viel gut gemacht hat, auch gekämpft hat. Aber Sophia Flörsch, gerade am Sonntag nicht so wirklich performt, teilweise eben, ja, hat sie gestoppt und da war Calvin van der Linde 4 Sekunden dahinter. Ja, also da musste noch viel aufholen. Ich meine, erste Rennen für beide in den GT3-Autos. Also ich würde jetzt nicht den Tod von den Karren fahren, aber ja, also hoffentlich sieht es dann eben beim nächsten Rennen anders aus. Das nächste Rennen dann dürfte ja eigentlich Nürburgring gewesen sein, aber da schauen wir grundsätzlich jetzt nochmal rauf. Lausitzring ist nämlich der nächste Auftritt, nämlich 23. bis 25. Juli. Also nochmal ein bisschen Zeit zum Überlegen in der DTM. Man fährt ja bis Oktober, also bis zum 1. bis 3. Oktober dann in Hockenheim, die letzte Station. Und da wird man dann eben die DTM-Saison 2021 dann beenden. Und ob Nürburgring, wie gesagt, dann eben ja, stattfindet oder nicht, das wird die Zeit dann zeigen. Und jetzt komme ich auf das Pro- und Contra-Thema zu sprechen. Pro, das sagt man ja immer, man sollte immer die positiven vor den negativen Sachen nennen, dass sich Sat.1 dahinter gestellt hat und gesagt hat, hey, wir bleiben der DTM treu, das finde ich sehr gut, das macht nicht jeder Sender, um dann hinter seiner Serie zu stehen. Das zeigt, wie wichtig der Motorsport auch Sat.1 ist. Finde ich auch sehr gut. Ich meine, das zeigt mir auch mit anderen Sendungen, dass man ja Sendungen, die nicht so ja, vorher beliebt waren, eben in die Sendergruppe holt. Und da eben das abbildet, das hat man mit der DTM gemacht, wie sie dann von der ARD weggegangen ist und dann zu Sat.1 gegangen ist. Wie gesagt, Vertrauen dann eben da beim Sender aus Unterföhring. Ein weiteres Pro ist auch so ein bisschen der Rennkalender, nämlich einzelne Stationen. Ich bin Fan vom Zolder, also von daher schön Zolder, dass man das abbildet, also Zolder dann da zu haben, wenn Nürburgring stattfindet, auch sehr gut, dass man Nürburgring hat, mit den GT3-Autos auch bestimmt sehr interessant und Assen eben sehr weitläufig, aber bestimmt auch interessant, ich meine, das haben die DTM-Rennen da auch immer gezeigt, dass Assen eigentlich für die DTM ein ganz gutes Pflaster ist. Doch das war's schon mit den Pro-Argumenten für die DTM, ich habe ein paar Negativ-Argumente, nämlich alleine, wenn wir vorher mit Sat.1 angesprochen haben, ja, dass man dabei ist, finde ich die TV-Präsenz oder die TV-Präsentation ziemlich schwach. Nicht von Sat.1 selber, das macht man immer auch sehr gut. Also auf ähnlichem Niveau wie Nitro, das macht mit der ADAC GT Masters. Und ja, ich muss da sagen, dass ja alleine Grafiken, die nicht stimmen, Grafiken, die nicht geupdatet werden, also zum Beispiel dieser Tower und Grafiken, wie die angeordnet sind, finde ich, ist sehr, sehr schwierig anzugucken. Zum Beispiel eben, ja, links der Tower, wie man es kennt, und dann sind dann so zum Beispiel Abstände drin, die keiner versteht, also dann sind auf einmal Lücken drin, die keiner versteht, dann zeigt man zum Beispiel Abstände mal gar nicht, dann werden die Abstände mal auch nur eben über Start und Ziel geupdatet, wenn ihr zum Beispiel jemanden überholt, dann stimmt das auch gar nicht mehr und das konnte man eben früher besser. Und ja, auch die, wo man die Zeit hinsetzt, finde ich auch ein bisschen komisch. So rechts mitten im Bild eingeklatscht, finde ich echt wirklich komisch. Da muss man auch ein bisschen an arbeiten. Aber das ist jetzt ein kleiner Negativargument, was mich zwar im Rennen mega gestört hat, aber ich glaube, jetzt man schnell beheben kann. Das kann man mit der BOP nicht so einfach. Das wird man ja über die Saison eben, das wird ein großes Thema bleiben über die Saison, die BOP in der DTM. Haben wir ja schon gesehen, dass man für jedes Rennen eben die BOP ändern kann. Für jede Session, für jedes Rennen die BOP ändern kann. Ja, da hat die ADAC GT Masters, wenn man es wirklich mal so im Konkurrenzdenken denkt, etwas einfacher. Da hat man Schlüssel von der SAO, wo man sagen kann, diese Rennstrecke ist jetzt Kategorie 3, also zum Beispiel eine mittelschnellere Strecke wie zum Beispiel Hockenheim. Einfach mal ein Beispiel, wie Hockenheim da klassifiziert ist, weiß ich jetzt genau nicht. Aber nehmen wir das einfach mal als Beispiel, dann wird der Schlüssel angewendet. Bei der DTM ist es halt anders, wenn du quasi am Samstag schnell bist, ja, wirst du auch am Sonntag bestraft, je nachdem mit der BOP, wenn man es jetzt so nehmen will wie Mercedes. gut, die haben zwar am Samstag nicht gewonnen, aber waren halt eben im Qualifying sehr stark, die werden dann bestraft. Ob man das jetzt zurechtfinden will, ob man direkt diese 30 Kilo dann zuladen muss, finde ich im Endeffekt sehr extrem. Aber ja, das wird ein riesiges Thema sein. Kann auch sein, wirklich, dass es die DTM kaputt macht, dass da auch einige Teams sagen, das mache ich nicht mit, wie zum Beispiel dann BMW, dass man sagt, nee, gut, das sind jetzt eh die letzten Meter des M6, ob wir die jetzt in der DTM fahren oder woanders, dann steigen wir eben da aus und motten die Autos eben früher ein. Das kann denen ja dann egal sein. Dann haben wir dann schon mal 3 Autos weniger, sind wir von 18 auf 15 Autos dann. Oh, und dann sieht die DTM wieder aus wie letztes Jahr, wo man auch mit 16 Autos gestartet ist. Zwar kommen ja auch noch ein paar Gaststarter wie Christian Klien, aber das wird sich ja dann eben nur für ein paar Rennen dann in Grenzen halten. Und ja, das ist auch so ein weiterer Kritikpunkt, vielleicht das Starterfeld. Ich meine, ich möchte Esmi Hockey und Sophia Flörsch zum Beispiel oder Esteban Muth nichts absprechen, aber ja, das generell, das Fahrerfeld, die Fahrerfeldstärke war in der DTM mal deutlich besser, wenn wir das so überlegen, da waren mal reine Werksfahrer mit dabei, jetzt sind es eben auch teilweise, wie es auch im letzten Jahr war, ja, Leute dabei, die sich dann in so ein Team eingekauft haben und dann eben dann, ja, dafür gesorgt haben, dass man eben dann dort fährt. Wie gesagt, speziell jetzt nicht auf irgendwie Sophia Flörsch oder Esmi Hockey angesprochen, aber zum Beispiel ein Aoun Maini oder ein Dev Gore, die speziell Dev Gore, der in den Junior-Serien zum Beispiel in Amerika nicht so viel gerissen hat und jetzt eben in der DTM fährt. Ja, kann man sich denken, was man will. Wie gesagt, die DTM-Fahrerfeld, also das DTM-Fahrerfeld war auch schon mal deutlich besser, wie gesagt, mit den reinen Werkspiloten, zum Beispiel damals dann vor ein paar Jahren, aber eben, das hat sich jetzt geändert, der Fokus liegt eben jetzt auf den Privatteams und somit, ja, muss man eben sagen, das Fahrerfeld, obwohl man es ja so hinstellt, dass es immer so ein Pro-Am-Ding ist, also Profis und Amateure, ist dann schlussendlich in der ADAC GT Masters, ja, dann doch besser ist. Muss man wirklich so sagen. Auch stören mich die Boxenstops, wie ich schon gesagt habe, dass manche Autos im Vorteil haben. Gut, da sind die Autos halt eben nicht daran schuld, kann man wirklich so sagen. Denn ja, die Hersteller haben ja nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal eine DTM existiert, ja, wo man Reifen wechselt mit GT3-Autos und das auch noch in sehr schneller Zeit. Und da muss man vielleicht, um das auszugleichen, das so machen, wie man es in der GT World Challenge Europe macht, dass man eben sagt, okay, es gibt es gibt 2 Leute, die dann den Reifen wechseln und das dann rund um das Auto. Also dann quasi eine ja schnelle Wechseleinlage und dann ist es auch ja nicht so wichtig, wie schnell ja diese Radmuttern sich vielleicht lösen, sondern erstmal, indem dieses Duo dann funktionieren muss und dadurch eben, ja, dieser Vorteil vielleicht von Ferrari und Mercedes nicht so extrem ist. Ja, und generell stört mich auch dieses Reifenwechsel. Ich meine, in der GT Masters macht man es nicht, in der GT World Challenge Europe macht man es eben auch nicht, in den Sprint Cup, da wechselt man eben auch nur den Fahrer oder die Fahrerin. Und da, ja, stört mich einfach, weil für den außenstehenden Zuschauer, der sich halt nicht damit befasst, denkt man eben, ja, die Reifen halten ja weniger als in der Formel 1 oder gleich so lange, also ja, schwierig. Deswegen, ja, halte ich es für ziemlich schwach, dass man eigentlich Reifen wechselt und eigentlich verzerrt diese, Sache mit dem Boxenstopp auch das Rennen ein wenig und eben durch diese, ja, Undercut-Sache ist man ja eh tendenziell von der Strategie eben besser aufgestellt. Zumindest hat man es im Monster gesehen. Das so meine Einschätzung zur DTM, ob ich sie weiter verfolgen werde. Ich meine, das Rennen Samstag war jetzt nicht so der Brüller, Rennen Sonntag war schon mal besser. Ja, ob ich sie verfolgen werde, wie gesagt, muss ich mal schauen. Ich denke aber schon, um euch alleine im Podcast hier zu berichten zu können. Nach der Pause geht's weiter mit dem Blick auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie, auf die IMSA Brevetech Sportscar Championship, Six Hour of the Glen und natürlich auch auf den Porsche Supercup, nämlich mit dem Doppelschlag in Österreich. Da schauen wir nämlich auf die erste Station wenn man es so möchten, oder auf den ersten Teil dieser Österreichfahrt, dann zum Grand Prix der Steiermark. Das nach einer ganz kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de, also bleibt dran und bleibt informiert. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen eben in diesem Abschnitt mal auf die künftigen Events, die jetzt an diesem Wochenende anstehen. Wir schauen erst auf die Nürburgring Langstreckenserie und auf die Starterliste. Und auch erstmal, dass bei der Nürburgring Langstreckenserie in diesem Jahr Zuschauer erlaubt sind. 500 an der Zahl, die Tickets sind aber schon ausverkauft. Also hätte man sich früher schon kümmern müssen. Und 500 Zuschauer sind dabei, ohne Test, ohne Impfen, ohne Genesung. Also man kommt da einfach so rein, tatsächlich. Und jetzt 500 Zuschauer. Aus welchem Grund auch immer nur 500, das weiß ich nicht, aber 500 Zuschauer ohne Impfen, ohne Test, ohne Genesung oder sowas halt, darf man halt rein. Und besser als gar nichts, trotzdem sehr, sehr gut. Schauen wir auf die Starterliste, blicken mal nicht so einen extremen Blick auf die GT3. Ich meine, 16 Autos sind dabei, es sind wieder die üblichen Verdächtigen dabei. Gatspeed ist dabei mit der 2. Mit Phoenix sind mal wieder dabei, Konrad ist dabei, Gatspeed ist in Doppelbesetzung dabei, ein Pro, ein Amauto. Dynamic Motorsport ist das erste Mal dabei, da schauen wir schon etwas mehr drauf. Dynamic Motorsport mit Herrn Michele Beretta im Porsche 911 GT3 R und Adrian Delena. Eben der erste Auftritt für die Italiener hier in der Nürburgring Langstreckenserie. Dann Race Inc., also Race Engineers GmbH. Im Audi R8 GT3 ist ein Pro am Auto mit Bernhard Hensel und Pavel Leftorov und auch die Autos von WTM Powered by Phoenix wieder dabei. Linespeed ist wieder dabei, Hubert Motorsport mit dem gewohnten Team dabei. Frigadelli Racing, da können wir auch nochmal drauf schauen. Klaus Ablin wieder dabei mit Tobias Müller. Sehr gute Sache, dass man dann dabei ist, das Pro-Auto dann nicht dabei, also die 31 nicht dabei, also kein Pro-Auto bei Frigadelli Racing. Das Ganze ja nach dem 24-Stunden-Rennen immer etwas ausgedünnt. Dann war irgendwas Motorsport mit ihren 3 BMW. Anzumerken ist, dass zum Beispiel dann Sami Martin-Drogen im Auto von Jörg Müller nicht dabei ist, zumindest bei diesem Rennen. Car Collection ist auch wieder dabei mit ihrem Pro am Auto mit Milan Doncic, Klaus Koch und Jörg Fiebern. Das BMW Junior Team auch wieder dabei mit Dan Harper, Max Hess und Dean Verhagen. Und Twin Busch wieder zurück. Twin Busch bei Equipe Vettes mit Michael Heimrich, Arno Klaassen und Rudi Adams. Also auch Fahrzeuge und auch Teams, die wir so gerne öfters mal sehen, gerade Twin Busch mit den Busch-Brüdern in früheren Zeiten auch nicht schlecht unterwegs gewesen in der GT3 Riege, doch jetzt eben Twin Busch quasi wieder zurück, aber nicht eben als Busch-Brüder, sondern eben mit ihrem Unternehmen dann auf dem Auto, am Auto unterwegs mit der 50. Dann schauen wir natürlich auf den Once to Watch an diesem Wochenende. Nämlich in der SPX-Klasse ein Auto und das nicht kein unwichtiges Auto. Der BMW M4 GT3 mit Jens Klingmann und Sheldon van der Linde, die dieses Auto dann steuern werden, eingesetzt vom BMW Motorsport selber. Und das Auto hat ja schon bei den Testfahrten in Spa, also beim 24-Stunden-Test, schon einige Kilometer abgeliefert. Und das wird es auch heute noch tun, also zum Aufnahmezeitpunkt der 23.06., also am Mittwoch, wird der BMW M4 GT3 auch noch da testen. Und bevor man dann eben die ersten Rennkilometer dann an diesem Wochenende machen wird. Wir schauen auf die kleineren Klassen, wenn man es jetzt so nennen darf. Wir schauen auf die VT2, auf die 22 Fahrzeuge, die dort an den Start gehen, die üblichen Verdächtigen sind natürlich auch wieder dabei mit Adrenalin Motorsport, mit mehreren Fahrzeugen, mit Alfia Sorg Rennsport, mit FK Performance, mit GT Type Motorsport auch immer dabei, Rent to Drive Familiar Racing auch dabei, immer generell immer viele dabei in der VT2, wie gesagt, nicht nur BMW, sondern auch ein paar Hyundais, Renault Megane, Seat Leon und eben, wenn es am Wochenende regnen sollte. Ich meine, der Wetterbericht sieht zwar relativ freundlich aus, aber mal schauen, wie es dann dort aussieht in der im Wetterbericht. Und deshalb könnte es für einige frontgetriebene Fahrzeuge dann sehr freundlich sein, dass es dann regnen würde. Zumindest würde man dann deutlich mehr Chancen haben gegenüber die BMW-Übermacht in der VT2. Ja, die VT2 wird wohl dieses Jahr dann doch wieder den Meister stellen dürfen, denn mit 22 Fahrzeugen, wenn man das über die Saison eben dann erreichen kann, dann doch sehr, sehr gut. Dann schauen wir in die H4, also den historischen Fahrzeugen, wenn man es so gerne sagen darf, mit zwei Fahrzeugen, mit einem Ford Mustang von National Auto Club Excelsior eben aus Belgien, dann mit dem Sponsoring vom MSC Adenau, mit Lulu Stensens, mit Mark Stensens und Ken Stensens, eben die belgische Formation, die sich dann auf dem Ford Mustang breit macht, und Hofer Racing mit ihrem BMW M3 GTR wieder dabei, mit Michael Kroll, Chantal Prinz und Alexander Prinz, die dann eben im Hofer Racing BMW dann starten werden. In der H2 sind es wieder die Clios und die Honda Civics, auch ein M3 ist dabei, und da eben mit 6 Fahrzeugen, 4 Clios und ein BMW und ein Honda Civic Type R, die eben in dieser Klasse dann dabei sind. In der M240 Klasse sind es ja aus der alten M240 Klasse eben 4 Fahrzeuge, die dabei sind. Schnitzel einem unter anderem dabei, Adrenalin dabei. Aber da wird man eben im Rennen nicht so extrem drauf schauen. Dann schauen wir auf die Meisterklasse aus dem letzten Jahr, die V4. Adrenalin Motorsport wird natürlich den Meister wieder stellen in dieser Klasse, also in der Klasse aus dem letzten Jahr mit dem Einser-Fahrzeug eben dabei, mit dem Titelfahrzeug aus dem letzten Jahr, mit Christopher Ring, Danny Brink und Philipp Leisen, und auch die üblichen Verdächtigen sind dabei, mit Team Aviasorg Rennsport, mit MSC Walscheid, mit Hofer Racing, mit den Leuten, zwar auch ausgedünnt mit 13 Fahrzeugen nur unterwegs, aber das liegt auch eben daran, dass die VT2 eben so stark ist. Dann schauen wir auf die M2 CS-Klasse, die ja sehr schwer anrollt, 8 Fahrzeuge nur dabei und ja, viel auch gedeckt von Falkenhorst Motorsport und Adrenalin Motorsport. Ja, schade, dass die M2-Klasse so schwer anläuft. Dann Cup X, da nur ein GTX-Fahrzeug tatsächlich dann unterwegs, mit Konstantin Schöll, mit Hendrik Still und Reini Kofler. Der Rest alles GT4-Fahrzeuge von Teichmann Racing, alles eingesetzt. Dann die Cup3-Klasse mit 16 Fahrzeugen, mit Schmickler, mit Sorg dabei, mit Matul Racing dabei, mit W&S Racing dabei, Friganelli Racing auch dabei, mit Jules und Hendrik van Danwitz. Also da eben auch in der kleineren Porsche-Klasse eben auch dabei. Und das war's so grundsätzlich. 129 Fahrzeuge ist man dabei, also ähnlich tatsächlich unterwegs wie beim 24-Stunden-Rennen. Ein bisschen mehr wie beim 24-Stunden-Rennen eben dann dabei. Aber das macht Zuversicht zur Nürburgring Langstreckenserie. Am Samstag gibt's ja wieder Before the Flag, und da kläre ich euch dann auf, wie es dann im Qualifying so gelaufen ist. Aber sonst hat sich ja nicht viel geändert bei VLN, also von 8 bis 10 dann das Qualifying, also 8.30 Uhr bis 10 Uhr das Qualifying und um 12 Uhr bis 16 Uhr das Rennen. Dann schauen wir auf den Porsche Supercup, eben der zweite Aufschlag für den Markenpokal der Zuffenhausener nach Monaco. Geht's jetzt eben zweimal nach Spielberg, und das einmal zum Grand Prix der Steiermark und dann zum Grand Prix von Österreich. Und da haben wir auch eine News mit Abu Scherer. Der wird nämlich Maxi Bollion im Fach Autotech Porsche ersetzen. Im Rahmen des Porsche Formula 1 Supercup wird er eben dann am Red Bull Ring eben dann am Start sein. Er wird erstmals im 911 GT3 Cup starten. Der Einsatz im Markenpokal bildet die Ergänzung zum Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Mit der Zusammenarbeit sagt Scherer eben: "Ich freue mich sehr, dass ich für Fachautotech im Porsche Mobil 1 Supercup antreten darf. Ich kenne Alex Flach schon einige Jahre, und wir hatten in der Vergangenheit immer wieder über den möglichen Einsatz gesprochen. Dass er mir nun ein Cockpit anbieten konnte, kommt für mich auch sehr gelegen." Somit das Fachauto mit der 8 eben von Maxime Boullior, mit jetzt eben Fabio Scherer besetzt. Wir schauen auch nochmal auf die Tabelle und bringen ein bisschen ein Update da rein, weil ich meine, Monaco ist jetzt auch wieder ein Stückchen her. Nämlich Larry Tenforde war ja der Sieger aus Monaco vor Jackson Evans, Dorian Bucolacci, Christopher Zöchling und Florian Latour mit den besten 5. Leon Köhler war der ja, beste Deutsche. Bei Christopher Söchling ist es immer eine Sache, startet er für Deutschland oder doch für eine andere Nation? Hier wird er wenigstens für Deutschland angerechnet. Doch, ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Eben muss man schauen. Also Christopher Zöchling, wahlweise der beste Deutsche. Wenn nicht, dann Leo Köhler auf der sechsten Position. Laurin Heinrich, ja, nach dem schwierigen Wochenende, ja, in Monaco trotzdem noch auf der 14. Position unterwegs. Und in Spielberg hat er auch eine gute Leistung gezeigt im Porsche Carrera Cup Deutschland, wo er dann eben ja, Österreich mit als Führender verlassen hat. In Monza leider ja mit einem paar Punkte Abstand jetzt in Richtung La Ritenvorde. Aber da wird sich das hoffentlich auch noch ändern. Und hoffe mal, dass Laurin Heinrich da noch mal ein bisschen ja, Power gibt und da vielleicht den La Ritenvorde noch mehr angreifen kann. Würde mich sehr freuen und hoffentlich schafft das ja auch im Supercup, weil ich meine, ja, Spielberg, wie gesagt, für ihn ein gutes Pflaster. Ich meine, im Carrera Cup schon gut unterwegs gewesen und warum nicht auch dann im Supercup? Genauso war es ja auch für Leon Köhler im Carrera Cup Deutschland ja eben auch gut unterwegs gewesen in der deutschen Meisterschaft. Dann schauen wir auf die Rookie Championship. Da ist es Dorian Boccalacci, der aktuell vorne ist, mit 17 Punkten vor Harry King und Lovidicho Lauridi, Laurin Heinrich eben auf der vierten Position unterwegs. Dann im Pro-Am-Championat ist es Clément Mathieu, der vorne ist mit 25 Punkten vor Philipp Sager und Michael Kreese. Michael Kreese aber der auf der dritten Position eben ausgeschieden und dann reiht er sich eben mit Roar Lindeland, Nicolas Mieslin, Aaron Mawson und Stefan Denoual an. In der Teammeisterschaft ist es Martins bei Almaraz mit 37 Punkten vor dem Team GP Elite, vor Fachautotec, vor CLRT, vor Dynamic Motorsport, vor Nebulous Racing bei Huber und dann dem Lechner Racing Middle East. Das muss man sich auch mal vorstellen, das Lechner Racing Middle East vor dem eigentlichen BWT Lechner Racing. Und das aufgrund, dass man eben bei Lechner Racing ja kein gutes Ergebnis an diesem Wochenende hatte, eben mit der 11. Position und dann auch eben mit Dylan Pereira nicht so gut aufgestellt war. Ja, und das dann eben in Österreich, ja, für Lechner Racing eigentlich der Place to be, dass man da eigentlich wieder Punkte gut machen möchte und das auch soll. Ich meine, da kann man auch überholen, in Monaco war es eben nicht der Fall, da war Überholen wohl eher so eine Sache von, ja, Glück oder von, dass sich mal jemand rauscrasht, aber Überholen war ja eben in Monaco nicht drin. Das sieht in Spielberg eben anders aus, viel Überholmöglichkeiten aufgrund der Geraden. Und deshalb, ja, die beiden Auftritte dort für den Porsche Mobile 1 Supercup, ja, eben dann sehr, sehr gut. Das Ganze dann zu sehen bei Eurosport, bei Sky oder bei F1 TV. Bei F1 TV seht ihr alles, also von Training bis Qualifying bis Rennen. Und das seht ihr eben bei Sky oder bei Eurosport leider nicht. Aber schön zu sehen, bei Eurosport eben bei Eurosport 1 zu sehen. Dann am Sonntag das Rennen ja dann eben ab 12:25 Uhr, also perfekt zum Mittagstisch, kann man sich eben die Rennen oder das Rennen der Porsche Mobil 1 Supercup eben anschauen. Wird wieder spannend und ja, auch hoffentlich wieder sehr, ja, spannend, chaotisch und auch wieder ziemlich Türklinke an Türklinke sein. Würde ich mich freuen und das wird es auch hoffentlich sein. Ja, dann schauen wir noch schnell auf die 6 Stunden auf The Glen, also von 6 Stunden auf Watkins Glen. Da schauen wir noch auf die ja, Fahrer oder auf die Starterliste. Können wir aktuell noch nicht drauf schauen, da noch keine veröffentlicht ist. Wenn nicht, reiche ich diese gerne in den Shownotes nach. Ja, was feststeht, Rossi hat einen Late Call bekommen, eben von VTR, also von Wayne Taylor Racing. Und da wird er eben mit Ricky Taylor und Philippe Albuquerque eben an diesem Wochenende starten. Das kam eben sehr kurzfristig und somit da wird er ebenfalls dann dabei sein, eben beim 6 Stunden auf The Glen mit 3 Fahrern versehen. Dann hat Mazda noch für den Watkins Glen Rennen eben noch eine BOP-Anpassung bekommen, eben mehr Leistung für den Mazda in der DPI-Klasse, was für den Mazda zumindest mal nicht schlecht ist. Und somit ist es dann doch sehr gut für die Mazda-Jungs. Und ich habe tatsächlich noch eine Starterliste gefunden, gerade veröffentlicht worden tatsächlich, also zu dem Zeitpunkt eine Pre-Event-Entry-List, also die ist noch nicht final, aber ich habe sie gerade gefunden. Also von daher, ja, reiche ich diese dann gerne in den Shownotes nach. Also 6, 7 DPIs dabei, Cadillac mit Chip Ganassi, mit dem Mustang Sampling Auto, mit Whelan Engineering, mit dem Ally Cadillac, mit Jimmy Johnson, Camille Kobashi und Simon Pagenaud. Und dann eben Acura mit Wayne Taylor Racing und Meyer Shank Racing und dann eben der eine Mazda von Mazda Motorsport. 5 Autos in der LMP2, also doch nicht so viele, wie ich erwartet hätte, tatsächlich mit Tower Motorsport, mit Win Autosport, mit Aaron Motorsport, mit United Autosport und PR Ron Matthijsen Motorsport, eben dabei mit unter anderem Ben Keedy, Michael Jensen und Scott Huffaker, wohl das mit beste Fahrzeug in der LMP2. Dann viele Autos tatsächlich in der LMP3 unterwegs, 9 insgesamt, mit United Autosport USA, mit 47 Motorsport, mit John Creed, Startmann aber noch keine Fahrer drauf benannt, zu dem Zeitpunkt mit Andretti Autosport, mit Performance Tech Motorsport eben auch dabei, mit Core, mit Riley, mit Dawson und Riley Motorsport, also 2 Riley Autos tatsächlich dabei. Und ja, unter anderem auch dabei Jerome Blackmull, sehr, sehr gut. 5 Autos in der GTE, also nicht im Vergleich zum Auftritt in Belle Isle, wo ja Corvette Racing ihren Showlauf gemacht hat. Also wieder 5 Autos dabei mit den 2 BMWs, mit dem einen Porsche von WeatherTech Racing und natürlich mit den 2 Corvettes. Antonio Garcia, John Taylor in der 3, Tommy Milner und Nick Tandy in der 4. Und bei BMW stellt man sich anders auf. John Edwards, Jesse Krohn und Augusto Favos, also mit 3 Fahrern dabei, genauso auch mit den 25 mit Conor De Filippi, Philipp Eng und Bruno Spengler. In der 79 Cooper McNeil, Matthew Gemini und Matt Campbell, das Ganze aber ja schon vorher festgelegt worden. In der GTD-Klasse mit 14 Fahrzeugen dabei, ja, die üblichen Verdächtigen sind auch wieder dabei, also die Lexus, die Porsches, Ride Motorsport dabei, wieder dabei, da war man ja zum Beispiel in Belle Isle nicht dabei und dann kommt man wieder zurück. Algera ist wieder dabei, ja, und die üblichen Verdächtigen, wie gesagt, Acura, einige wieder dabei, also das freut uns sehr. Auch 2 Audis sind dabei, muss man auch sagen, sonst war ja immer nur einer dabei, aber Audi mit 2 Fahrzeugen diesmal dabei, was auch sehr gut ist für die Ingolstädter, freut mich tatsächlich auch sehr. Pfaff wieder dabei mit, ja, einem sehr guten Auftritt mit Zach Robichon, Lorenz Wandt und Lars Kern. Also ich glaube, in der Sache kann man Pfaff nicht viel falsch machen, würde ich sagen, mit diesem Auftritt. Micha Goldberg, Frank Pereira und Tim Zimmermann in einem BRT krasser Auto, auch eine starke Auftritt für die Lamborghini. Es ist insgesamt 2, eben einer von Paul Miller Racing und einer von GRT Gasa dabei. Ja, ein starkes Feld eben in der IMSA WeatherTech Sports Car Championship für die 6 Hours of the Glen. 40 Autos sind dabei. Das Ganze dann eben am Sonntag. Am Samstag vorher schon mal das Qualifying ab 17.45 Uhr. Das Ganze dann zu sehen bei IMSA.tv und am Sonntag eben um 16.25 Uhr dann das Rennen live zu sehen bei Motorvision TV oder auch bei IMSA TV in Originalsprache und das Ganze dann eben 6 Stunden lang zu sehen bei euch dann im Stream oder auf dem Fernsehsender eben motorvision.tv. Ja, und das war's von dieser Woche GT Talk in der regulären Ausgabe. Am Freitag gibt's dann die Update-Ausgabe, die musste leider letzte Woche ausfallen, aus zeitlichen Gründen und eben jetzt in dieser Woche mit der Update-Ausgabe und am Samstag eben dann die Before-the-Flag-Ausgabe zur Nürburgring-Langstreckenserie. Also ich würde mich da freuen, wenn ihr dabei bleibt und dann sage ich noch, folgt uns auf Social Media, auf Twitter, Instagram und auf Facebook sind wir vertreten und natürlich abonniert oder folgt diesen Podcast auf sämtlichen Plattformen Spotify, meinsportpodcast.de oder in deiner Podcast-App der Wahl. Dann sage ich, möge mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Bye-bye hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de. GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.